Und der Herr Jesus, der ist, befand sich am Anfang seines, sagen wir, öffentlichen Wirkens oder öffentlichen Dienstes. Der ist unterwegs gewesen in ganz Jerusalem, in ganz Israel mit der Botschaft, das können wir auch im Matthäusevangelium nachlesen. Ich glaube, im 4. Kapitel steht, dass der Herr Jesus ging durch das Land und verkündigte den Menschen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist herbeigekommen. Und dann hat der Herr Jesus noch Menschen brachten Kranke und kaputte Leute zu dem Herrn Jesus und er hat, es steht wörtlich geschrieben, er heilte alle ihre Krankheiten und alle ihre Gebrechen. Also die Menschen kamen in Scharen zu ihm, um zu hören, was der Herr Jesus sagt, brachten ihm ihre Kranken und Gebrechlichen und er hatte sie geheilt. Und wir lesen am Anfang, als Jesus von da weiterging, da war gerade so eine Situation, wo der Herr Jesus in einem Haus war, wo Dach abgedeckt wurde und ein Kranker runtergelassen worden ist, wo er diesen Kranken oder Gelähmten geheilt hatte und eine Diskussion schon mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, also mit den religiösen Führern hatte, wo er mit denen diskutiert hatte über das Wirken Gottes, wo die Pharisäer schon sehen konnten, dass der Herr Jesus, wie er wirksam war. Das ist so die Situation. Was wir aber auch über den Herrn Jesus lesen, es folgten ihm eine ganze Menge Leute. Ja? Die folgten ihm jetzt nicht über Instagram oder was weiß ich, wie die ganze Snapchat oder wie die ganze Medien jetzt heißen, sondern die folgten ihm wörtlich. Also die gingen mit ihm durch alle möglichen Orte und waren mit ihm immer zur Gegend, hörten ihm zu. Aber wir lesen auch im Johannesevangelium, dass der Herr Jesus sich den Leuten nicht anvertraut hatte. Weil die Menschen folgten ihm, weil sie Wunder und Zeichen gesehen haben. Aber der Herr Jesus wusste, was in den Menschen drin ist. Und jetzt sehen wir, dass der Herr Jesus jetzt gerade einen Kranken geheilt hatte, ging von da aus weiter, und das muss man sich so vorstellen, der ging dann so kurz raus, ging eine Weile, und dann ging er an einer Zollstätte vorbei und dann sah er einen Levi sitzen oder einen Matthäus sitzen, ja, kam zu ihm rüber und sagte zu ihm, folge mir nach. Und in dem Moment hat Matthäus alles stehen und liegen lassen, ist aufgestanden und ist mit dem Herrn Jesus gegangen, hat ihm gefolgt. Und in dem Moment habe ich mir die Frage gestellt, wenn der Herr Jesus so viele Nachfolger hatte, also überlegt es euch. Er hat Leute von sämtlichen Krankheiten geheilt. Ja. Er hat verkündigt und es gab viele, viele wirkliche Nachfolger, ja, die mit ihm gegangen sind. Wäre es nicht einfacher irgendwo von den Nachfolgern, ich sehe, du bist schon 200 Kilometer mit mir gegangen, ja, kriegst du so ein kostenloses Update, ja, bist du so ein junger, großer Junge und dann wirst du noch engerer Junge oder sowas. Nein, das hat der Herr Jesus nicht gemacht. Weil der Herr Jesus in der Zeit in ständiger Gemeinschaft mit seinem Vater war und er wusste, wem er beruft. Und deswegen ist das einfach nur an einer Stelle vorbeigegangen. Und als er die Person gesehen hat, wo er vom Vater erfahren hat, wer diese Person sein soll, hat er gesehen und hat er ihn berufen. Hat er gesagt, Matthäus, ja, folge mir nach. Jetzt vielleicht noch mal kurz zu Matthäus, zu seiner Situation. Matthäus war beruflich, ich würde sagen, im heutigen Deutsch im öffentlichen Dienst tätig. Ja. Er hatte, würde ich sagen, eine feste Anstellung gehabt. Ja. Sein Beruf als Zöllner, für diesen Beruf hat der römische Staat sicherlich Leute selbst ausgesucht. Ich schließe nicht aus, dass auch da mit Vitamin B gearbeitet worden ist. Aber ich denke mal, dass der römische Staat schon einen gewissen Wert darauf gelegt hat, dass die Leute einigermaßen gescheite Ausbildung hatten. Und er hatte als Zöllner hatte ein sicheres Einkommen, ja, wenn auch nicht immer mit rechten Mitteln, ja, aber er hatte ein sicheres Einkommen. Er konnte davon einen gewissen Lebensstandard finanzieren. Wir lesen von einem großen Haus und von einem großen Fest, was er veranstaltet hatte. Und er hatte sicherlich das, dadurch auch eine gewisse Altersvorsorge. Und jetzt kommt der Herr Jesus an ihm vorbei und sagt, folge mir nach. Und er hört diesen Ruf, legt alles ab, steht auf und folgt dem Herrn. Und wisst ihr, ich habe mir die Frage gestellt, ja, wie würde ich reagieren, wenn Matthäus ein Freund von mir wäre, also oder ein Bekannter? Wie würde ich einem Matthäus gegenüber reagieren? Was würde ich ihm sagen, wenn er zu mir sagt, du weißt du, der Herr hat mich gerufen in seinen Dienst, vollständigen Dienst, ich habe jetzt eine sichere Stelle, wie würde ich reagieren? Würde ich zu ihm sagen, du überlegst dir dreimal, ja, das ist eigentlich ein sicherer Job, wer weiß, ob du noch so einen Job kriegst oder so? Würde ich vielleicht, wenn Matthäus, ich sag mal, nach meinem Ermessen als nicht der fleißigste Mensch eingruppiert würde, würde ich vielleicht zu ihm sagen oder über ihn denken, naja, ist klar, der ist sowieso nicht der Fleißigste. Ja? War klar, dass er die erste Gelegenheit nutzt, um die Arbeit niederzulegen und weiterzuziehen. Wisst ihr? Die Frage ist das berechtigt? Ja? Jeder von uns, der an den Herrn Jesus Christus glaubt, ist auch berufen worden. Vielleicht nicht auf diese Weise oder ganz bestimmt nicht auf diese Weise und ganz bestimmt auch nicht zu diesem Dienst. Aber jeder von uns ist berufen worden. Jeder von uns hat eine Aufgabe und einen Auftrag. Die Frage ist sicherlich, ob ich diesem Auftrag nachgehe. Und ich frage mich auch immer oder frage mich jetzt erneut, wie begegne ich den Leuten, die berufen worden sind? Wie ist meine Herzenseinstellung den Leuten gegenüber, die mir sagen, ich habe von dem Herrn den Ruf bekommen, diesen Dienst zu tun oder dahin und dahin zu gehen und das und jenes zu tun. Wie begegne ich diesen Leuten? Ja. Wisst ihr, Matthäus hat dem Herrn nicht gesucht. Ich denke mal, dass er den Herrn kannte. Also im Sinne von, er hörte, dass da ein Lehrer ist. Und der Herr ist zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, folge mir nach. Und daraufhin hat er alles gelassen und ist dem Herrn nachgefolgt. Wenn wir die gleiche, es ist immer interessant, oder wir haben die Möglichkeit durch die drei oder vier Evangelien, die Möglichkeit auch in anderen Evangelien die gleiche Stelle zum Beispiel zu lesen. Entschuldigung. Wenn wir diese Begebenheit in anderen Evangelien nachlesen, so können wir einen Schluss ziehen, dass Matthäus selbst eigentlich eine eher bescheidene Person war, ja? Weil ein Lukas beschreibt zum Beispiel die Situation, dass Matthäus daraufhin in seinem Haus Leute eingeladen hat und ein großes Fest veranstaltet. Also steht wörtlich, ein großes Mahl veranstaltet hat er. Ne? Und natürlich zu einem Fest oder zu einem Mahl gehören natürlich auch Gäste. Ja? Und dann hat er auch natürlich einen Haufen Gäste eingeladen. Wörtlich steht das, er hat die eingeladen, mit denen er verkehrte. Ja? Und das waren nun mal Zöllner und Sünder. Ja? Es waren nun mal Zöllner. Und dazu muss man auch noch mal Folgendes sagen. Zöllner, das waren die Steuereinnehmer. Römer waren die Besatzungsmacht. Und die Zöllner, also das waren die Juden, die dem römischen Staat dienten und von dem eigenen Volk Steuer entnahmen für die fremde Regierung. Die waren also schon per Definition nicht wirklich beliebt. Das ist das eine. Das andere war natürlich, die waren auch nicht dafür besonders bekannt, dass sie ehrlich und treu waren. Ja, das heißt, wenn es sich die Gelegenheit ergeben hatte, haben sie auch ein bisschen mehr Steuer für ihr eigenes Wohl erhoben. Ne? Und daher, aber ich vermute mal, dass ein Matthäus verkehrte mit den Zöllnern, also er hatte mit ihnen beruflich was zu tun, da waren auch vielleicht sein Freundeskreis und er hat die eingeladen, mit denen er verkehrte. Was an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass diese Berufsgruppe bei den Pharisäern und Schriftgelehrten eher als unheilig galt. Das heißt, Leute, die mit ihnen eine Gemeinschaft hatten, ja, die waren, also ich sag mal, Zöllner und Sünder, also Zöllner, die waren eher eingruppiert wie Mörder und Räuber. Das war so die Berufsgruppe, gehörte in die anderen, ich würde jetzt nicht sagen Berufsgruppen, aber so zu den anderen dazu sozusagen. Das war so in etwa eine Kategorie. Und na klar, dass die, ich sag mal, heiligeren Gruppen eher weniger Kontakt mit dieser Berufsgruppe versucht hatten zu pflegen. Es ist ganz logisch, wenn ich mich zur Hochzeit anziehe, schick anziehe, werde ich nicht dazwischen anfangen, irgendwelche Wände zu malern und zu tapezieren, weil dann besuddel ich mich. Ja? Und ist klar, wenn ich mich, wenn wir so Stellen lesen, zum Beispiel wie 1. Korinther 15, ja, Vers 33, da steht: Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Richtig? Ja, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn wir zum Beispiel lesen im Psalm 1, ja, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Ja, wenn wir Sprüche uns anschauen, da sehen wir, Sprüche Salomos, da sehen wir, dass überall davor gewarnt wird, Gemeinschaft mit Unheiligen oder mit Räubern, mit Verbrechern und sowas zu tun. Und deswegen ist das sicherlich verständlich, dass Leute, die sich für religiös rein und heilig halten, dass sie einen gewissen Abstand zu den Leuten halten, die als unrein und unheilig gehalten werden. Aber ich finde es sehr interessant, dass es wörtlich steht, jetzt gehe ich nochmal zum Text zurück: Es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Sehr interessant, oder? Der Herr Jesus hat offensichtlich gar kein Problem, ja, sich mit den Zöllnern und Sündern zusammen an einem Tisch zu setzen, ja, wo andere eigentlich das für unrein halten. Das finde ich sehr interessant, einfach. Offensichtlich hat der Herr Jesus gar kein Problem damit. Und ich habe wirklich hin und her überlegt, was kann denn die Ursache sein, wenn es heißt eigentlich, du sollst mit denen gar keine Gemeinschaft haben oder schlechter Umgang verdirbt schlechte Sitten. Ja? Und ich, gute Sitten, Entschuldigung, ja, danke. Und ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass das wohl daran lag, dass hier nicht der Herr Jesus sich ausgesucht hat, wie man so heute, oder nicht heute, aber zu der, egal wann, machen würde. Nicht der Herr Jesus hat sich eine sündige Gemeinschaft ausgesucht, in die er gehen würde, so dem Sinne gemäß, ja, da gibt es eine Party, da gibt es eine Party, da gibt es eine Party, wo gehe ich hin zum Feiern? Ja. Nicht der Herr Jesus ist da hingegangen, sondern diese Party oder dieses Fest ist für den Herrn Jesus veranstaltet worden. Und der Herr Jesus ist, oder es ist um des Herrn Jesus willen ein Fest veranstaltet worden. Und dann war der Herr Jesus auch der Mittelpunkt dieses Festes. Und dann waren die Gäste zu dem Herrn Jesus gekommen. Und nicht der Herr Jesus hat gesucht, ja, wo kann ich noch ein bisschen so Spaß haben sozusagen. Ne? Das ist ganz wichtig, weil das ist nämlich der Unterschied. Wenn ich selbst mir meine Gesellschaft aussuche, ja, wisst ihr, im Russischen gibt es ein Sprichwort: Sag mir, wer dein Freund ist, und ich sage, oder sag mir, wer deine Freunde sind, und ich sage dir, wer du bist. Das bedeutet dem Sinn nach, wenn ich meine, dass ich eine Gesellschaft, in der ich mich befinde, prägen kann, so täusche ich mich. In der Regel ist das die Gesellschaft, in der ich mich befinde, die mich prägt. Wenn ich mit Räubern verkehre, im Sinne von meine Freundschaften mit denen schließe, ja, dann werde ich auch die Eigenschaften dieser Gesellschaft irgendwo übernehmen, in der ich mich befinde. Und so ist es auch hier. Der Herr Jesus hat gar kein Problem, abgesehen davon, ich sage mal so, wenn der Herr Jesus jetzt sich von den Sündern fernhalten sollte, dann, es gab ja 40 Tage, wo er das getan hat, ja, da war er in der Wüste. Egal mit wem, der Herr Jesus Gemeinschaft hat, er hat Gemeinschaft immer mit Sündern. Aber nochmal, diese Gesellschaft und diese Gemeinschaft, die er mit den Sündern und Zöllnern hatte, die kamen zu ihm, weil Matthäus sie eingeladen hatte, weil er, ich sag mal, brannte vom Herzen und sagte, schaut, kommt hier, wir feiern. Ja? Er hat mich in seinen Dienst berufen. Und dann ist da ein volles Haus gewesen. Und er hat gar kein Problem damit, zu den Sündern zu kommen. Weil er eben dafür gekommen ist, um den Sündern zu helfen, um die Sünder zu retten. Und wer aber damit definitiv ein Problem hat, das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und gut, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die haben das auch so gelernt. Und wir haben auch tatsächlich eine Stelle in der Heiligen Schrift, sogar schon im Neuen Testament, ja? Und es geht sogar um einen der Jünger von dem Herrn, oder den, einer der Apostel, und zwar Petrus, als er kurz bevor er berufen wird zum Cornelius, sieht er ein Bild, dass er dass eine Decke vom Himmel runterkommt und da kriechen alle möglichen Schlangen und alle möglichen Ungeziefer. Und er hört eine Stimme, die sagt, schlachte und iss. Und er sagt, nein, also das ist unrein, das kann ich nicht machen. Dann hat er nochmal das Gleiche. Und dann hört er die Stimme, die der Herr zu ihm sagt, mit der der Herr zu ihm sagt, was ich geheiligt habe, nenne du nicht unrein. Wisst ihr? Das ist nämlich der Punkt. Was der Herr gereinigt hat, nenne du nicht unrein. Ja? Und, aber ich führe diese Stelle auf, um zu zeigen, ja, dass auch im Neuen Testament, auch die Jünger hatten offensichtliche Probleme. Ja? Und deswegen war es für mich, jetzt ist es an der Stelle auch nicht ganz verwunderlich, wenn ich die ganze Zeit gelehrt bin, mit dem keinen Kontakt zu haben. Und dann sehe ich, dass ein religiöser Lehrer mit diesen Sündern sitzt zusammen, da hätte ich auch die eine oder andere Frage. Ja? Und an sich, muss man vielleicht auch nochmal fairerweise sagen, ist die Frage, die die Pharisäer dann den Jüngern stellen, ist an sich vielleicht inhaltlich gar nicht so falsch. Warum, ja, ist euer Meister mit den Sündern und Zöllnern? An sich ist die Frage, wäre die Frage eigentlich berechtigt, wenn sie mit der richtigen Intention gestellt worden wäre. Wenn ich richtiges Motiv habe für die Frage, dann wäre die Frage berechtigt. Aber wir lesen auch hier wiederum in anderen Evangelien, dass die Pharisäer murrten, ja, gegen die Jünger. Und sie haben dann die Frage gestellt, wir haben auch vor ein paar Wochen gehört, als Uwe gepredigt hatte über Nikodemus, wie der Nikodemus zu dem Herrn Jesus gekommen ist, in der Nacht, damit keiner sieht, und ihm diese Frage gestellt hat. Und wisst ihr, es ist sehr interessant, dass der Herr Jesus da auch auf die Frage direkt antwortet. Da sagt er auch keine ausweichenden Antworten. Aber hier kamen sie nicht zu dem Herrn Jesus selbst, sondern hier kamen sie zu den Jüngern. Und die Frage, die sie gerichtet haben, naja, ich sag's mal so, wenn ich ein religiöser Lehrer bin und eine bestimmte Haltung habe, ja, sprich, ich habe keine Gemeinschaft mit dem und dem, ja, dann begründe ich meine Haltung ja durch, sage ich mal, meinen Glauben. Und wenn ich dann jemand anders frage, sage ich mal, sag mal, warum machst du das so und so? Ja? Und weise ich damit darauf hin, dass ich eine religiöse Haltung habe und damit heißt das meine Haltung, also ich mache es richtig, ja? Also macht er es falsch. Warum machst du es falsch? Das war der eigentliche Grund für diese Frage. Die Frage war nicht inhaltlich, warum tut er das eigentlich, sondern die Frage war eher eine, ich sage mal, eine Feststellung, zu sagen, schaut, wir machen es richtig, er macht es falsch. Warum macht er es dann eigentlich falsch? Ja? Als der Herr Jesus diese Frage hörte, reagierte er, überführte sie, er sprach sie an, er sprach sie auf eine direkte Weise an. Er sagte zu ihnen, schaut, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die, denen es übel geht. Ja. Also die Kranken brauchen einen Arzt. Wo lag das eigentliche Problem von den Pharisäern an dieser Stelle? Nun, ich war sehr angetan. Ich habe vor ein paar Wochen zufälligerweise eine Predigt von Christian Wegert von der Arche in Hamburg gehört über ein sehr interessantes Thema. Und zwar, da ging es um drei Kapitel aus 1. Korinther, da ging es um die Kapitel 12, 13 und 14. Fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Es ist eigentlich ein Thema, worüber ich eigentlich noch nicht eine Predigt gehört hatte. Und zwar, da ging es um den Zusammenhang zwischen den Kapitel 12, 13 und 14. Kapitel 12 und 14 im 1. Korinther, da geht es darum, um den Dienst in einer Gemeinde und um die Gaben, die die Leute in einer Gemeinde bekommen haben. Ja, zum Beispiel Gabe der Prophezeiung. Und Kapitel 13 ist sehr interessant, ist für viele sehr bekannt als das Hohelied der Liebe. Ja, Liebe beneidet nicht und so weiter und so fort. Und dieses Kapitel wird häufig verwendet zu Hochzeiten, zu anderen Veranstaltungen. Wenn es immer um Liebe geht, dann wird immer dieses Stück rausgenommen und zitiert. Und ich fand's deswegen, ich möchte euch auch wirklich auch ermutigen, wenn ihr die Heilige Schrift liest, liest, ja, abwechslungsreich. Liest mal in kurze Abschnitte, aber dann nutzt es auch mal so, dass ihr auch mal mehrere Abschnitte am Stück liest. Weil dann seht ihr auch ganz unterschiedliche Facetten von der Heiligen Schrift. Ich persönlich denke, dass das nicht rein zufällig ist, dass Kapitel 12, Kapitel 13 und Kapitel 14 in dieser Reihenfolge zusammengebracht werden. Weil die Gemeinde in Korinth, die war dafür bekannt, dass in dieser Gemeinde Parteiungen gab. Also gab es Gruppierungen, die unterschiedlicher Meinung waren. Dann gab es natürlich Diskussionen, wer hat die höchste oder die beste Gabe. Ja, ich rede in Zungen, du hast die Prophetie, Gabe der Prophetie, du hast die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ja. Welche Gabe ist eigentlich die bessere oder wer ist der sozusagen bessere Christ? Ja. Und darauf begegnet Paulus, indem er am Ende des Kapitel 12 sagt, ja, ich will euch einen vortrefflicheren Weg zeigen, nämlich die Liebe. Daher fand ich sehr interessant, wie Christian Wegert dem Beispiel gebracht hatte. Er brachte ein Beispiel, das möchte ich jetzt hier auch wiederholen. Und zwar, er fragte so das Publikum, was würde, jetzt steht eine Woche uns bevor, was ist das Wichtigste, was in dieser kommenden Woche für dich oder mich passieren soll. Also was ist das Wichtigste, was in dieser Woche geschehen soll? Und ich behaupte mal, jeder von uns wird eine andere Frage geben. Der eine wird sagen, oh, ich gehe jetzt in Urlaub. Der andere wird sagen, ich habe jetzt ein Gespräch mit meinem Chef. Der dritte wird sagen, ich habe, keine Ahnung, ich habe einen Arzttermin, ich muss da jetzt unbedingt zum Arzt und irgendwelche Medikamente kriegen. Ja. Die Gläubigsten von uns werden sagen, die stille Zeit, ne? Also das ist klar, ja, lesen der Bibel und dem Herrn folgen und so weiter, das werden sicherlich die Gläubigsten sagen. Aber was ist das eigentlich das Wichtigste? Nämlich, dass wir atmen, ne? Also das ist etwas eigentlich als so selbstverständlich ist, ja? Aber das ist die einzige Voraussetzung dafür, dass alles andere, was für uns wichtig ist, in der Woche auch wirklich dann wichtig ist. Ja? Weil wenn wir nämlich nicht atmen und unser Herz nicht schlägt, ja, dann kann alles andere nicht geschehen. Und so ist das eben die Verbindung zwischen, das ist auch genauso, was die Liebe für einen Christ, ja, ist in Bezug auf sein Leben. Ja? Das ist genauso wie die Atmung. Wenn wir keine Liebe haben, ist alles andere nichtig. Die Liebe zu meinem Herrn vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und auch die Liebe zu meinem Nächsten. Wenn ich diese Liebe nicht habe, ist alles andere, was ich tue, eigentlich sinnfrei. Paulus beschreibt das und sagt, wenn ich die Liebe nicht hätte und mich verbrennen lassen würde, wäre das nichtig, wäre das für umsonst. Diese Liebe, das ist wirkliche Voraussetzung dafür. Aber habe ich die Liebe? Oder habe ich das nicht? Warum tue ich meine Dienste? Und ich muss wirklich, warum gehe ich morgens in die stille Zeit und bete und lese? Warum tue ich das? Ist das die Liebe zu meinem Herrn? Ist das die Liebe zu meinem Nächsten? Warum tue ich meine Dienste? Ist das vielleicht das Pflichtbewusstsein? Ist das vielleicht irgendwo eine Angst, dass wenn ich das nicht tue, für den Herrn nicht genug tue, ja, dass ich dann irgendwann mal doch nicht die Tür des Himmels erreiche? Was ist der eigentliche Grund, warum das eine tue oder das andere nicht tue? Ja? Ist das wirklich die Liebe? Und wisst ihr, es mag sein, dass ich muss mich dazu auch anschließen und sagen, mir fehlt diese Liebe auch. Diese erste Liebe, die ich hatte, als ich zu dem Herrn gekommen bin. Ich muss mich dem anschließen. Die Pharisäer, die hatten diese Liebe auch nicht. Ja? Und wisst ihr, vielleicht ist das so, dass von euch einer nach dem Gottesdienst oder irgendwann mal zu mir kommt und sagt, du, weißt du, ich habe schon immer gewusst, ja, dass dir diese Liebe fehlt. Und da hast du recht. Ja. Aber ehe du zu mir kommst, ja, möchte ich dich wirklich einladen, ganz herzlich einladen, zuvor noch mal im Spiegel zu gucken. Ja. Weil vielleicht, weißt du, die Liebe fehlt immer dem anderen. Ja, nie mehr selbst. Wisst ihr, die religiösen Lehrer, die Pharisäer, die haben auch gedacht, oh, wir sind gerecht. Ja. Wir tun das, was Gott von uns verlangt. Wir halten die Gebote. Wir halten uns an die Dinger. Ja? Wir sind eigentlich gerecht. Dabei fehlte diesen Menschen. Was fehlte denn diesen Menschen? Diese Liebe fehlte diesen Menschen. Denen fehlt die gesunde Selbstreflexion. Ja? Ich sehe immer beim anderen, was beim anderen schiefläuft, was der andere verbessern kann. Natürlich. Ja. Aber um wirklich gesund zu werden oder gesund zu bleiben, muss ich einen gesunden Blick in den Spiegel. Ja? Ich muss wirklich erkennen, dass da vielleicht das, was ich da sehe, ja, das muss ich einfach auch im Lichte der Heiligen Schrift vergleichen. Und dann muss ich gucken, ob da wirklich diese Liebe da ist. Und wenn die nicht da ist, dann gibt es Wege. Wisst ihr, der Herr Jesus hat gesagt, die Zöllner und Sünder, die wussten, dass denen das fehlt, weil sie waren eine ausgestoßene Gruppe, die saßen am Rande. Ja? Aber die Pharisäer waren davon überzeugt, dass sie selbst ja, eigentlich alles, also das Maßstab aller Dinge sind sozusagen. Ja? Auch wenn sie das vielleicht so nicht zugegeben, ich unnützer Knecht, ich handle im, ja, aber von sich selbst überzeugt sein, dass ich ein ganz, ganz gerechter Mensch bin. Es gibt Krankheiten, die die Menschen auf den ersten Blick nicht erkennen können. Und dennoch, wenn sie zum Arzt nicht gehen, werden sie nicht geheilt. Der Herr Jesus, der möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Jeder. Und das ist der Grund, warum er sagt, ja, warum er hier sagt, geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Er spricht hier zu den Pharisäern, er spricht sie an, zu den Schriftgelehrten, zu den Religionsführern. Er sagt zu ihnen, geht hin und lernt. Wer von uns, der hier in diesem Saal sitzt, kann sagen, wisst ihr was, Barmherzigkeit, da brauche ich nichts mehr zu lernen. Also, da ist das Maß, also Barmherzigkeit in Person. Ja? Wer von uns kann das wirklich so sagen? Das heißt, ja, es heißt wörtlich eigentlich die Stelle, Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer, an der Gotteserkenntnis und nicht an Brandopfern. Das ist die Stelle in Hosea 6. Ja? Das ist die Stelle. Wisst ihr, es ist wesentlich einfacher, ein Opfer zu bringen, zu kommen und zu sagen, ich habe etwas getan, ja, eine Art Opfer, ja, oh, jetzt bin ich noch ein Stückchen gerechter geworden, ja, als wirklich die Liebe sich zu prüfen und in dieser Liebe zu leben und diese Liebe zu praktizieren. Das ist wesentlich einfacher, ein Opfer zu bringen, ja, als in dieser Liebe zu leben. Barmherzigkeit, das ist die praktizierende Nächstenliebe. Ja. Und wenn der Herr Jesus sagt, geht hin und lernt, ja, meint er auch mich, aber er meint vielleicht auch dich, je nachdem, was du im Spiegel siehst. Ja. Ich möchte dich heute, damit komme ich schon fast zum Schluss, ich möchte dich heute eigentlich ermutigen. Weißt du, ich möchte dich nicht jetzt hier aus der Gemeinde mit einem schlechten Gewissen nach Hause schicken und sagen, weißt du was, mir fehlt jetzt wieder Liebe und sowas, ja. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich selbst prüfst. Dass du einfach schaust, was sind die Motive in meinem Herzen. Ja? Und egal, wie lange du in dieser Gemeinde bist, egal, welche Funktion oder welche Dienste du dir in dieser Gemeinde hast, es ist egal. Alles, was ich tue, und wenn da keine Liebe ist, ja, ist das nichts. Ist das unnütz. Und der erste Weg, wie kann ich das lernen? Indem ich einfach den Herrn bitte und frage. Weißt du, der Herr möchte auch dir heute, wenn du das Wort hörst, ja, spricht der Herr zu dir. Und der Herr möchte auch dir heute helfen. Und der erste Schritt ist zu erkennen, dass mir das fehlt. Und dann sagt der Herr, ja, kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wisst ihr? Der Herr möchte keinen Tod des Sünders. Der Herr Jesus ist gekommen, um die Sünder zur Buße zu führen und nicht die Gerechte zu berufen. Das sagt er im letzten Vers. Und ich möchte mit einer Stelle aus dem Micha, aus dem Buch Micha, Kapitel 6, abschließen. Da sagt Gott Folgendes, der Herr Folgendes. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Amen.